Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 4. November. Heute geht's bei uns um Folgendes. Mit Kirchenasyl gegen das Dublin-System. Die Pfarrgemeinde Belp beherbergt eine von der Ausschaffung bedrohte Familie aus Eritrea. Dann undurchsichtiges US-Wahlsystem. Warum in den USA auch Kandidaten gewinnen können, die nicht die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen. Und zum Schluss?
Sollen wir nach Frankreich flüchten oder alle nach Deutschland gehen und darauf hoffen, dass Frau Merkel auch zu Millionen von Schweizerinnen und Schweizern, die in ihrem Land um Asyl bitten, sagt, wir schaffen das?
Schriftsteller Gerhard Meister macht sich im heutigen Radioblog Gedanken zu einem möglichen Super-GAU bei einem Schweizer Atomkraftwerk. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Für morgen Samstag war im Kanton Waadt ein Treffen von Rechtsextremen geplant. Die Regierung hat die sogenannte Konferenz zum Nationalismus jedoch verboten, aus Sicherheitsgründen. In den kommenden Wochen sind laut SRF weitere Anlässe geplant, die Orte sind noch unbekannt. Die Westschweizer Szene ist weit aktiver als die in der Deutschschweiz. Sie orientiert sich an Frankreich und besteht vorwiegend aus sogenannten Identitären. Sie schüren Ängste, dass Europa von fremden Kulturen überflutet werde. Über die identitäre Bewegung berichteten wir gestern ausführlich im Rabe Info. Die Initiative zur Konzernverantwortung ist offiziell zustande gekommen, das teilte die Bundeskanzlei mit. Somit entscheidet das Stimmvolk, ob für Schweizer Unternehmen eine sogenannte Sorgfaltspflicht eingeführt wird. Laut Initiative sollen internationale Konzerne mit Sitz in der Schweiz zur Rechenschaft gezogen werden für unverantwortliches Handeln ihrer ausländischen Tochterfirmen. Hinter der Initiative steht eine Koalition aus rund 80 Menschenrechtsorganisationen und Hilfswerken. Die türkische Regierung geht erneut gegen kurdische Politiker vor. In der Nacht wurden bei einer Razzia die beiden Vorsitzenden der Oppositionspartei HDP festgenommen, sowie weitere 9 HDP-Abgeordnete. Den beiden Vorsitzenden wirft die Staatsanwaltschaft Verbreitung terroristischer Propaganda vor. Die HDP ist die drittgrößte Partei im Parlament und die größte politische Vertretung der KurdInnen. Laut der Regierung Erdogan ist sie eine Gefahr, weil sie als Sprachrohr fungiere der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. In den letzten Wochen hat die Regierung mehr als 2 Dutzend kurdische Bürgermeister durch Zwangsverwalter ersetzt. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag übernimmt dann der Regen bei 9 Grad. Bis am Sonntagabend dann gibt's wieder Aufhellungen. Am Montag sind sie sich uneinig, Sonne und Wolken bei rund 5 Grad.
Rabe Info.
Eine traumatisierte Mutter mit ihrem 8-jährigen Sohn versteckt sich derzeit im Pfarrhaus der reformierten Kirchgemeinde Bern-Belp. Pfarrer René Schaufelberger gewährt den beiden Flüchtlingen aus Eritrea Kirchenasyl. Weil die Berner Migrationsbehörden wollen sie nach Italien zurückschaffen. Die Familie sei ein Dublin-Fall, so das Berner Amt für Migration. Und weil heute um 12 Uhr nachts die Frist abläuft fürs Dublin-Verfahren, müssten die beiden das Land nun verlassen. Pfarrer René Schaufelberger ist da anderer Meinung. Philippe Blanc von der Rabe-Sendung Polyphon hat mit ihm gesprochen.
René Schaufelberger, Sie sind der Pfarrer der reformierten Kirche Belp. Dort findet derzeit ein Kirchenasyl statt. Wie muss man sich das genau vorstellen?
Wir haben diese beiden Leute, also die Mutter und ihr 8-jähriger Sohn, bei uns aufgenommen. Die wohnen ganz konkret bei uns im alten Pfarrhaus, das gleich neben der Kirche ist. Und wir begleiten sie auch 24 Stunden, weil es ihnen gesundheitlich, vor allem der Mutter, psychisch sehr schlecht geht. Alle, die hier arbeiten oder hier ein- und ausgehen, schauen etwas für die Leute und sie gehören jetzt einfach etwas zu uns.
Was ist das Ziel in Bezug auf das Asylgesuch dieser Familie?
Diese Familie ist über Italien eingereist, wurde dort auch registriert, obwohl sie das gar nicht wollten, in Italien bleiben, aber niemand hat das verstanden oder sprachlich war das schwierig. Sie haben sich einfach registriert, weil sie dachten, das müssen wir. Sind dann aber sofort weitergereist in die Schweiz. Und jetzt in diesem Verfahren in der Schweiz wurde entschieden, dass sie in dieses Erstregistrierungsland zurückgeschickt werden, weil sie dort registriert wurden. Und es muss jetzt aber innerhalb einem halben Jahr, und diese Frist läuft jetzt Freitagnacht ab, muss diese Rückschiebung stattfinden. Und unser Ziel vom Kirchenasyl ist es, diese Frist verstreichen zu lassen, dass sie also hier bleiben kann und dann danach in der Schweiz ein reguläres Asylgesuch stellen kann.
Nun scheint es trotzdem so, dass der bernische Migrationsdienst an seinen Ideen festhält. In diesem Sinne ist Ihr Kirchenasyl nicht nur Schutz für diese Familie, sondern auch eine Herausforderung des Migrationsdienstes. Wie erleben Sie diesen Migrationsdienst?
Der Migrationsdienst, der muss ja diese Gesetze umsetzen, das wissen wir. Und sie machen nur das, was ihnen wiederum vorgeschrieben wird. Also eigentlich wollen wir nicht gegen den Migrationsdienst arbeiten, ihn auch nicht, schon gar nicht herausfordern, sondern wir wollen ihm in dieser Serienarbeit, die er machen muss, einfach aufzeigen, oh, hier müsst ihr hinschauen, das geht jetzt wirklich nicht, das ist unverantwortlich. Wir haben auch ein Gutachten von einem Psychiater, der ein ärztliches Zeugnis geschrieben hat, der wirklich appelliert, das nicht umzusetzen, diese Rückschaffung.
Was droht denn der Familie im Falle einer Rückschaffung nach Italien?
In Italien gibt es ja ständig sehr viel neu ankommende Flüchtlinge, es sind jetzt schon bis im Spätsommer über 70.000, die angekommen sind. Und Italien hat mehr als genug zu tun mit den Neuankommenden. Wenn sie zurückgeschickt werden, da gibt es Berichte von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und jetzt ein ganz neuer Bericht von Amnesty International, dann werden sie irgendwo in Italien an einem Flugplatz hingebracht, bekommen vielleicht noch ein Zugticket zu diesem Ort, wo sie registriert wurden. In unserem Falle, bei unserer Familie, wäre jetzt das in Catania. Und nach der Registrierung werden, das ist jetzt in diesem neuen Bericht, wird das festgehalten, wurde untersucht, nach der Registrierung werden sie einfach auf die Straße entlassen. Die sind eigentlich obdachlos und sich selber überlassen.
Sie haben gesagt, es gibt dieses Ultimatum am Freitag um 24 Uhr. Es bleiben also noch einige Stunden bis zu diesem Moment. Mit was für Reaktionen seitens der Behörden rechnen Sie?
Ja, wir haben ein Schreiben bekommen vom MIDI, also vom Migrationsdienst des Kantons Bern, in dem sie uns mitteilen, dass sie diese Rückschaffung einfach aufgrund von gesetzlichen Grundlagen jetzt wirklich vollziehen müssen. Es ist sehr gut begründet, da ist juristisch gar nichts zu sagen. Sie sind im Grunde genommen auch unter Druck, sie müssen das umsetzen. Und ja, wir haben jetzt einfach Angst oder wir befürchten, dass sie das wirklich durchführen.
Was tun Sie, wenn plötzlich die Polizei vor Ihrer Kirche aufkreuzt und die Rückführung durchsetzen möchte?
Ja, wir werden mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, werden wir versuchen zu überzeugen, dass das jetzt wirklich nicht menschlich ist.
Soweit Pfarrer René Schaufelberger der reformierten Kirchgemeinde Bern, BELP. Bevor wir das undurchsichtige US-Wahlsystem aufschlüsseln, widmen wir uns zuerst noch Rammsteins Hymne auf Amerika.
We're all living in America. euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie es richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Mouse.
We've got a problem here, könnte man unter Umständen gar so sagen. Nächsten Dienstag sind US-Präsidentschaftswahlen. Das Ergebnis wird weltweit mit Spannung erwartet. Kein US-Wahlkampf zuvor hat im In- und Ausland solch hohe Wellen geschlagen. Spätestens am Mittwoch wissen wir, ob der von den Republikanern verschmähte Donald Trump das Rennen macht oder die von den Linken sehr kritisch beäugte Hillary Clinton. Davor aber kann noch viel passieren, weil undurchsichtig ist in den USA nicht nur der Wahlkampf, sondern auch das Wahlsystem. In den USA kann unter Umständen auch ein Kandidat gewinnen, der nicht die Mehrheit der Stimmen auf sich vereint. Warum? Das hat unsere Redaktorin Lydia Hockebrink recherchiert. Grund ist, dass die US-Wahlen keine direkten, sondern indirekte Wahlen sind. Katrin Hiss fragte sie, warum.
Die US-Wahl ist eine indirekte Wahl, weil die Amerikanerinnen und Amerikaner am Dienstag zwar schon entweder für Clinton oder für Trump stimmen, sie wählen damit aber erstmal nur die Wahlmänner bzw. die Wahlfrauen des jeweiligen Bundesstaates. Diese Wahlmänner bilden dann das Wahlmännergremium, was man auf Englisch Electoral College nennt. Und dieses wählt dann erst ganz offiziell die Präsidentin und ihren Vize. Und das auch erst im Dezember. Die Wahlmänner sind aber natürlich an das Ergebnis der eigentlichen Wahl am kommenden Dienstag gebunden.
Nach welchem Prinzip wird denn ermittelt, wie viele Wahlmänner genau für die jeweiligen Kandidierenden stimmen?
In fast allen Staaten läuft das nach dem Mehrheitswahlrecht, also nach dem Winner-Takes-All-Prinzip. Wenn Clinton in einem Bundesstaat die Mehrheit hat, gehen alle Wahlmänner an sie. Also die Wahlmänner eines Staates wählen geschlossen die Kandidatin, die im jeweiligen Bundesstaat vorne lag. Dabei ist es egal, ob sie einen Vorsprung von 20% oder nur von 2% zu Donald Trump hat. Liegt sie vorn, stimmen alle Wahlmänner des Staates im Dezember für sie. Wie viele Wahlmänner ein Bundesstaat entsendet, hängt übrigens davon ab, wie viele Senatoren und Kongressabgeordnete er stellt. Und generell gilt, je größer ein Bundesstaat, desto mehr Wahlmänner schickt er nach Washington.
Eine Kandidatin kann also Präsidentin werden, auch wenn die Mehrheit der Wählerinnen gegen sie stimmt.
Genau, das ist die Konsequenz aus dem Mehrheitswahlrecht. Entscheidend ist die Mehrheit der Wahlmänner, nicht die Mehrheit der Wählerstimmen. Deswegen sind auch die sogenannten Swing States so interessant für den Wahlkampf. Also die Staaten, in denen man ein sehr knappes Ergebnis erwartet. Deswegen wird auch gerade in diesen Staaten immer massiv Wahlkampf betrieben. Besonders wichtig sind hier zum Beispiel Florida und Ohio, auch weil diese Staaten sehr groß sind und daher viele Wahlmänner entsenden. Diese Staaten sind hinterher oft das Zünglein an der Waage.
Die US-Präsidentschaftswahlen finden nächsten Dienstag statt.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und Zeit für unsere akustische Kolumne. Heute aus der Feder vom Schriftsteller Gerhard Meister des AutorInnen-Kollektivs Bern ist überall. Er beschäftigt sich mit der Sicherheit von Atomkraftwerken und hält fest, wir stimmen wieder einmal ab.
Vor ein paar Jahren schrieb ich ein Stück über den Super-GAU in der Schweiz. Das Echo auf das Stück war verhalten und das hat mit Fukushima zu tun. Mein Stück kam ein knappes Jahr vor dem Super-GAU in Japan auf die Bühne und damit zu einer Zeit, wo es einen Super-GAU in einem schweizerischen Atomkraftwerk noch gar nicht geben konnte. Jedenfalls in den Köpfen der Atomkraftbefürworter und ihrer Experten. Für diese Leute, ich erinnere mich an die Medienauftritte des Nuklearexperten Horst Michael Prasser, war in Fukushima etwas passiert, was diese tatsächlich für unmöglich hielten und ihnen jetzt den Schweiß ausbrechen ließ. Fukushima hat alles geändert. Tschernobyl, das war Kommunismus und damit ein verrottetes System, in dem natürlich auch die Kernanlagen verrottet sind. Für das Risikobewusstsein hier hat diese Katastrophe deshalb nie eine Rolle gespielt. Dass Japan zum zivilisierten, hochentwickelten Teil der Welt gehört, das aber konnte niemand abstreiten. Seit Fukushima ist ein Super-GAU auch in der Schweiz ganz offiziell etwas Mögliches und nicht mehr, wie vor Fukushima, etwas, wovor Leute Angst haben, die nicht rauskommen und nicht differenzieren können. Zwischen sicheren und verrotteten Atommeilern zum Beispiel. Heute schreibt der Bundesrat den Kantonen vor, eine Evakuierung nicht nur im Umkreis von 2 Kilometern, sondern von 20 Kilometern zu planen. Das zwingt den Kanton Bern dazu, die Evakuierung der Stadt Bern zu planen. Nun, wie evakuiert man eine Stadt wie Bern? Niemand hat darauf eine Antwort. Konsequenterweise hat der Kanton Bern entschieden, dass zur Evakuierung der Stadt Bern keine Pläne ausgearbeitet werden. Nun kann sich ein Super-GAU je nach Windrichtung auf eine viel größere Entfernung als 20 Kilometer auswirken. Auch das ist mittlerweile ganz offiziell zugegeben. Die Jodtabletten gegen den Schilddrüsenkrebs aus der radioaktiven Wolke werden mittlerweile in einem Umkreis von 50 Kilometern verteilt. Als Bewohner der Stadt Zürich erhalte ich Jodtabletten zugestellt, weil außer Mühleberg alle schweizerischen Atomkraftwerke näher als 50 Kilometer an die größte Stadt der Schweiz herangebaut wurden. Aber müsste es für Orte, wo Jodtabletten verteilt werden, nicht auch Evakuierungspläne geben? Müsste deshalb, weil fast im ganzen Mittelland diese Tabletten in den Briefkästen lagen, die Frage nicht lauten, wie evakuiert man das schweizerische Mittelland und damit fast die gesamte Schweiz? Sollen wir nach Frankreich flüchten oder alle nach Deutschland gehen und darauf hoffen, dass Frau Merkel auch zu Millionen von Schweizerinnen und Schweizern, die in ihrem Land um Asyl bitten, sagt, wir schaffen das? Diese Überlegungen sind absurd. Aber sie ergeben sich zwingend daraus, wie heute in der Schweiz ganz offiziell das Risiko von Atomkraftwerken eingeschätzt wird. Die offizielle Einschätzung des Risikos vor Fukushima war zwar falsch, hatte aber den Vorteil, dass man damit den Betrieb von Atomkraftwerken als vernünftig hinstellen konnte. Jetzt hat die offizielle Schweiz die Möglichkeit eines Super-GAUs auch hier in unserem Land eingestanden. Eigentlich ist die Atomkraft damit erledigt. Eigentlich ist ganz klar, was als nächster Schritt nun zwingend folgen muss. Doch die offizielle Schweiz kann diesen Schritt nicht tun. Es lässt sich mit alten Atomkraftwerken einfach zu viel Geld verdienen. Deshalb braucht es die Hilfe von uns allen. Gehen wir Ende Monat an die Urne. Helfen wir unserem Land bei diesem wichtigen Schritt.
Der Radioblog vom Schriftsteller Gerhard Meister. Zu lesen gibt sie ihn online unter journal-b.ch. Die Abstimmung über den geordneten Ausstieg aus der Atomkraft findet in 3 Wochen statt, am 27. November.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Das nächste aktuelle Info gibt's am Montag wieder um 11, dann mit unserem letzten Talk zu den Berner Stadtratswahlen von Ende November. David Stampfli von der SP und Matthias Stürmer von der EVP präsentieren ihre Visionen von Bern 2020. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Lydia Hockebrink, Katrin Hiss, Philipp Blanc und Gerhard Meister. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Raldi. Ich wünsche dir guten Tag, schönes Wochenende. Bis bald, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.